Text der Grundlage ist für die Predigt. Der steht im 1. Korinther 15, die Verse 53 bis 58. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht. Der Tod ist auf der ganzen Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank. Durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn.
Einen wunderschönen guten Morgen und frohe Ostern nochmal. Ich bete zu Beginn der Predigt. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken für die Zeit, die wir jetzt gemeinsam haben dürfen. Ich möchte dir danken für Ostern, für diesen Feiertag, an dem wir dich und deine Auferstehung feiern dürfen. Und bitte dich, dass du das jetzt auch so nah an uns rankommen lässt, dass du das spürbar werden lässt für uns, die Freude und die Hoffnung, die in deiner Auferstehung liegt. Amen. Ja, es ist Ostersonntag, der traditionell so höchste und wichtigste und auch freudigste Feiertag im christlichen Kalender, und so neues Leben zu feiern, normalerweise um die Jahreszeit ja dann auch in der Natur, wo so die Knospen an den Bäumen hervorbrechen und die Blumen blühen und so, und man auch selber nach den langen, kalten und dunklen Wintertagen wieder so ein bisschen sich lebendiger fühlt. Das fühlt sich eigentlich intuitiv richtig an, finde ich. Das hat so was ganz Natürliches und Gutes, das passt eigentlich. Und doch muss ich sagen, dass ich mich manchmal schwer damit tue, dass mir manchmal schwer fällt, so diese Brücke zu schlagen, jetzt von der Auferstehung von Jesus zu meinem Leben hier und jetzt. So, wo genau kommt denn jetzt diese Auferstehung und die damit verbundene Hoffnung im Hier und Jetzt in meinem Leben zum Tragen? Oder jetzt auch mal nicht nur so ganz auf mich bezogen, sondern mal angenommen, die Auferstehung ist tatsächlich so passiert. Jesus ist tatsächlich mit einem neuen Auferstehungskörper so unsterblich aus dem Grab auferstanden. So, was hat es denn gebracht? Wie hat es denn die Welt verändert, verbessert? So Kriege, Katastrophen, Krankheit, Tierschutz, Klimawandel, Sklaverei, Ausbeutung, Hunger, Armut, all diese Dinge, Terrorismus, Fremdenfeindlichkeit, so inwiefern hat die Auferstehung von Jesus denn tatsächlich was verbessert? Oder inwiefern macht sie uns zumindest Hoffnung, dass es irgendwie alles gut wird? Und wenn ich aber nochmal ehrlich bin, so, es geht mir wirklich nicht nur um die Verbesserung der Welt und so um die großen Themen, sondern ich will schon auch wissen, was bringt's mir? So, was bringt's mir hier und jetzt? Und die Frage gab es offensichtlich auch schon zur Zeit von Paulus und in seinem ersten Brief an die Gemeinde in Korinth, das Ende des 15. Kapitels, was Alex gerade vorgelesen hat, geht es, glaube ich, genau um diese Frage. So, Paulus macht da zuerst so eine Zukunftshoffnung auf, und er landet dann aber dabei, wie sich diese Zukunftshoffnung, dieser Ausblick auf diese glorreiche Zukunft auch auf unsere Gegenwart, auf unser Hier und Jetzt auswirkt. Das ist auch schon die Struktur für die Predigt heute, die beiden Punkte, die ich heute habe, so die Auferstehung und die Zukunft, den Ausblick, den uns das gibt, und die Auferstehung und unsere Gegenwart, unser Hier und Jetzt. Und was Paulus in diesem Abschnitt so wunderschön beschreibt, finde ich, ist, dass die Auferstehung von Jesus bedeutet, dass auch wir eines Tages auferstehen werden, wenn wir an ihn glauben. So dass auch unser vergänglicher Körper dazu bestimmt ist, eines Tages das Kleid der Unvergänglichkeit anzuziehen. Dass auch wir sterbliche Menschen, genau wie Jesus, als unsterbliche Menschen auferstehen werden und ewig leben werden. Das ist die große Zukunftshoffnung, die Paulus hier beschreibt. Und was diese Hoffnung so beinhaltet, ist, finde ich, ein sehr spannender Weg, mit dem Tod, mit der Vergänglichkeit eben umzugehen. gibt uns so einen Weg, diese Vergänglichkeit irgendwie zu verstehen, sie einzusortieren, auch den Tod von geliebten Menschen zu verarbeiten, zu trauern. Auch so einen Umgang mit der Tatsache, dass wir ja selber irgendwann sterben werden. Und der Tod oder das Thema Tod und Sterben erlebt gerade, habe ich gelesen, selbst wieder so eine Art Auferstehung. Junge Menschen in Berlin beschäftigen sich öffentlich mit dem Tod. Und mit junge Menschen meine ich Menschen ungefähr in meinem Alter. Ich habe mir gedacht, ich lasse das jetzt mal noch als jung durchgehen. Aber in der Zeit gab es am Mittwoch einen Artikel mit dem Titel Willkommen zurück, lieber Tod. Und da geht es genau darum, dass Menschen sich wieder mehr über den Tod Gedanken machen, über das Sterben auch wieder öffentlich geredet wird. Es gibt einen Podcast von zwei jungen Berlinerinnen, die sich damit beschäftigen, in Neukölln. Was ich sehr interessant finde, gibt es ein Bestattungs-Startup, ein junger Unternehmer, der ja sich Gedanken dazu gemacht hat, wie man das auch anders machen kann als so die klassischen Anbieter. Und die Zeit widmet dem auch nicht nur diesen einen Artikel, von dem ich gerade geredet habe, sondern die hat da gleich eine ganze Serie draus gemacht mit dem Titel Der Tod ist groß. Und ich habe mich dann diese Woche da so ein bisschen eingelesen, paar Sachen gelesen, paar Sachen angehört. Und so der Grundtenor, der sich da durchzieht, ist so ein bisschen, dass wir uns eben mit dem Tod anfreunden müssen. Ja, der gehört halt dazu. Und sehr schön wird das dann auf den Punkt gebracht von einer jungen Berliner Schauspielerin und Produzentin, die auch sich ehrenamtlich als Sterbebegleiterin in einem Hospiz engagiert und da mitarbeitet. Und sie sagt dann: Ich kann durch diese Arbeit im Hospiz viel leichter über den Tod sprechen. Und dem Tod einen Platz einräumen ist wichtig. Das Sterben muss mehr im Leben verankert werden. Warum sprechen wir so selten darüber in unseren Familien, im Freundeskreis, in der Gesellschaft? Es betrifft doch jeden. Und am Ende dieses Artikels wird sie dann nochmal zitiert und sie spricht dabei über ihren eigenen Tod und über ihre eigene Bestattung und wie sie sich das so vorstellt und wünscht. Und ich möchte sie nochmal zitieren. Sie sagt dann: Am schönsten wäre es, wenn sich ein Baum die Nährstoffe aus meinem Körper zieht. Ich glaube nicht an Gott, aber wir kommen doch alle irgendwie aus dem Kreislauf der Natur. Zu wissen, in diesem Baum sind dann Teile von mir, das finde ich eine schöne Vorstellung. Und ich finde, in dieser Vorstellung kommt tatsächlich auch so ein Stück weit eine Hoffnung zum Ausdruck. Ich kann das irgendwie nachvollziehen, so in so Teil eines größeren Kreislaufs zu sein, dass es irgendwie weitergeht, irgendwie in einem Baum oder was anderem Lebenden vorzubestehen. Das hat auch was für sich. Aber ich glaube, das, was Paulus hier sagt, worüber er hier spricht, das geht nochmal weit über diese bisschen vage Hoffnung auch hinaus, dass es eben irgendwie weitergeht. Und wovon Paulus vor allem weit entfernt ist, ist sich mit dieser Realität des Todes anzufreunden und einfach zu sagen, das ist ja okay so. Sondern er spricht ja hier von einer Überwindung des Todes. Es wird so sein, dass der Tod auf der ganzen Linie besiegt ist, schreibt er am Ende von Vers 54. Das heißt, man könnte vielleicht auch sagen, der Tod war eigentlich nie Teil des Lebens oder des ursprünglichen Plans. Das war nicht so gedacht. Wir sind eigentlich nicht für eine vergängliche Welt geschaffen und es liegt nicht in unserer Natur zu sterben. So umso härter und schrecklicher empfinden wir oder erleben wir dann auch immer wieder den Tod. Und in Vers 56 weiter im Text beschreibt Paulus das dann so, dass die Sünde der Stachel ist, der uns den Tod gebracht hat. Damit nimmt er Bezug auf die Geschichte von Adam und Eva. Gott hat ihnen verboten, von einer bestimmten Frucht im Paradies zu essen, in dem sie gelebt haben. Sie tun das dann doch und durch diese Sünde kommt dann der Tod in die Welt. So wird das beschrieben. Und was mich an dieser Geschichte schon immer irritiert hat oder verwundert hat, ist, dass Adam und Eva nicht direkt tot umfallen, nachdem sie von dieser Frucht gegessen haben. So, die Ansage von Gott ist eigentlich klar: Wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sterben. Und ich glaube, das geschieht dann im Verlauf dieser Geschichte auch, aber eben nicht unbedingt so, wie wir das jetzt hier erwarten würden. Ja, so wie die Geschichte erzählt wird, kann man so ihr langsames Sterben nachvollziehen, wie ihr Leben so Stück für Stück auseinanderfällt. Und so eine der ersten Todesfolgen, könnte man vielleicht sagen, einer der Wege, wie die Sünde ihnen den Tod bringt, ist eben auch, dass sie so einen Keil zwischen sie treibt. Ja, das fängt damit an, dass Adam dann direkt anfängt, Eva die Schuld an der ganzen Sache zuzuschieben, und das entwickelt sich dann immer so weiter, und bei ihren beiden Söhnen ist es dann schon nicht mehr so, dass es nur um Schuldzuweisungen geht, sondern der eine erschlägt den anderen. So diese Vertrautheit, diese Intimität, die Beziehung zwischen den Menschen stirbt, könnte man vielleicht sagen. Und ist das nicht auch so eins der schrecklichsten Dinge, so ein Stachel, der uns trifft am Tod, ja, wie wir ihn erleben? So, warum haben wir denn Angst vorm Sterben? Warum haben wir denn Angst davor, geliebte Menschen zu verlieren? Oder warum ist das mit so viel Schmerz verbunden, wenn jemand stirbt? Dazu sagt der Schweizer Psychologe Karl Jung, ihr findet das auch als Text zum Nachdenken im Programmheft abgedruckt, wenn ihr das mitlesen möchtet, Folgendes. Der Tod ist in der Tat ein fürchterlicher Akt der Brutalität. Es macht keinen Sinn, so zu tun, als wäre dem nicht so. Er ist brutal nicht nur als ein physisches Ereignis, sondern vielmehr noch im psychischen Sinne. Ein Mensch wird von uns gerissen, und alles, was bleibt, ist die eisige Stille des Todes. Es gibt keinerlei Hoffnung mehr auf eine Beziehung, denn alle Brücken werden mit einem Schlag zerstört. Und wenn Paulus jetzt davon spricht, dass wir auferstehen werden, dass das Vergängliche, das Endliche, das Sterbliche die Unvergänglichkeit anziehen wird, dass dem Tod der Stachel gezogen wird, dass er besiegt wird, dass ihm die Macht genommen wird, da meint er damit ja nicht nur, dass es eben irgendwie weitergeht, er findet sich nicht damit ab, dass alles irgendwie so ein Kreislauf ist, so ein ewiges Auf und Ab, gute Zeiten, schlechte Zeiten, und der Tod gehört eben auch irgendwie dazu, sondern er sagt, wir bewegen uns auf ein wunderbares Ziel zu, auf einen Ort, an dem der Tod mit all seinen Folgen eben nicht mehr dazugehört. So, wir werden irgendwann nach Hause kommen und wir werden so ein großes Wiedersehen feiern mit all den Menschen, die der Tod von uns gerissen hat. So wie Carl Jung das formuliert. Und mehr noch, wir erleben ja diese Auswirkungen des Todes, den Stachel des Todes, auch nicht nur, wenn jetzt jemand stirbt, sondern das trifft uns ja und schmerzt uns ja auch immer wieder so mitten im Leben. So, unsere Beziehungen sind ja auch immer wieder von Eifersucht betroffen, werden davon kaputt gemacht. Oder wir machen vielleicht die schmerzliche Erfahrung, dass wir jemanden viel mehr lieben, als sie das erwidern können. Oder umgekehrt, wir fühlen uns irgendwie eingeengt von dem, was andere vielleicht auf uns projizieren oder sich von uns erhoffen. Und wenn der Tod auf der ganzen Linie besiegt ist, so, dann wird das all das, was unsere Beziehungen auch hier und jetzt belastet oder zerstört, es wird auf der ganzen Linie besiegt sein. Es wird überwunden werden. So, dann werden wir Liebe und Freundschaft und Intimität, auch Vergebung in Perfektion erleben. Oder um nochmal das Bild aus dem Zitat von Carl Jung zu verwenden, so die Brücken, die uns jetzt verbinden und die der Tod zerstört, die werden nicht einfach nur wieder aufgebaut, sondern der Graben, über den diese Brücken gespannt sind, der wird zugeschüttet, der wird nicht mehr da sein. So das, wonach wir uns ja, glaube ich, alle auch ein Stück weit irgendwie sehen, wovor wir uns träumen, was wir in unserer Fantasie uns vielleicht manchmal ausmalen, was wir uns in tausenden Märchen, Geschichten, Filmen, Liedern und Gedichten über Generationen schon immer wieder erzählt und zugesprochen und gesungen haben, das, was wir vielleicht manchmal auch erahnt haben, so vielleicht beim ersten Kuss oder bei einem romantischen Sonnenuntergang, den wir irgendwie Arm in Arm erlebt haben, oder das, was ihr vielleicht spürt, wenn ihr euer Kind auf dem Arm habt oder wenn ein Freund einfach für euch da war, wo ihr ihn oder sie gebraucht habt. So, das alles und noch viel mehr, sagt Paulus, das ist nicht nur ein Traum, das ist nicht nur ein vergänglicher Moment, das ist nicht nur eine Sehnsucht, sondern das ist unsere Zukunft. So, darauf bewegen wir uns zu. Das hat Jesus mit seiner Auferstehung für uns möglich gemacht. Dieses Ziel hält er uns vor Augen. Die Schauspielerin und Sterbehelferin, die ich gerade eben schon kurz zitiert habe, berichtet auch von einer traurigen Geschichte, einer traurigen Erfahrung im Hospiz. Sie hat einen alten Mann begleitet, bei dem klar war, dass er nicht mehr lange zu leben haben wird. Und er hat dann gemeint, dass er sich eigentlich wünscht, nochmal im Sommer, im nächsten Sommer, nochmal mit seinen guten Kumpels so eine Motorradtour machen zu können. Und wenn Paulus recht hat, dann wird er die Möglichkeit dazu bekommen. Und er wird keinen Helm mehr brauchen. So, das Vergängliche wird anziehen, das Kleid der Unvergänglichkeit. Das ist die Zukunftsperspektive, die Paulus uns hier vor Augen malt. Ich komme zum zweiten Punkt und der Frage, wie die Auferstehung und diese damit verbundene Hoffnung, diese wunderbare ewige Zukunft, wie das jetzt zurückwirkt sozusagen ins Hier und Jetzt, wie das unsere Gegenwart verändert. Denn das klingt zwar irgendwie schön, es klingt vielleicht auch sogar ein bisschen zu schön, um wahr zu sein, sich das so auszumalen. Und es wirkt vielleicht auch so ein bisschen wie eine Vertröstung auf die Zukunft. Und dazu will ich zunächst ein historisches Beispiel machen, von dem ich gelesen habe, dass das belegt oder das den Punkt macht, dass die Auferstehung eben weit mehr ist als nur eine Vertröstung oder eine Geschichte, die zu schön ist, um wahr zu sein. Das ist ein Beispiel, was mich auch persönlich sehr bewegt hat. Und zwar hat Howard Thurman, ein afroamerikanischer Akademiker, 1947 in Harvard eine Vorlesung über die Bedeutung der Negro Spirituals gehalten. Also die Lieder, die die afroamerikanischen Menschen entwickelt und gesungen haben, während sie in Amerika versklavt waren. Und unter anderem ist er in diesem Vortrag auch auf die Kritik eingegangen, dass es in diesen Liedern eben sehr viel ums Jenseits geht. Ja, es geht sehr viel um genau diese Zukunftshoffnung, von der ich gerade gesprochen habe. Und die Kritik daran, auf diesem Jenseitsfokus, ist dann eben genau, dass die Leute vertröstet werden, ja, dass die Zukunft, die den Menschen da versprochen wird, sie in der Gegenwart so gefügig und duldsam macht. Und so, solange man die Menschen irgendwie auf eine bessere Zukunft vertrösten kann, kann man sie in der Gegenwart viel besser ausbeuten und manipulieren. Und Howard Thurman macht dann eben den Punkt, dass das Gegenteil der Fall war. So dass die Spirituals mit ihrem Ausblick auf ein herrliches, ewiges Leben, ein Wiedersehen auch mit geliebten Menschen, die sie vielleicht verloren haben, ein ewiges Leben mit einem göttlichen Gericht, auch in dem alle Ungerechtigkeit auch überwunden wird, dass das den Menschen Kraft gegeben hat, sich nicht aufzugeben. So dass ihnen das auch ein Selbstverständnis gegeben hat, sich eben nicht selber als minderwertige Sklaven zu verstehen, obwohl sie so behandelt wurden, obwohl alle Umstände das zum Ausdruck gebracht haben. Sondern diese Hoffnung hat es ihnen ermöglicht, ihren Unterdrückern und auch ihren Umständen so stolz und voller Selbstbewusstsein ins Auge zu sehen. Und wie Howard Thurman das dann formuliert, ihr schreckliches Recht zu leben einzufordern. Und er geht dann auch auf den Einwand ein, dass so diese zukünftige himmlische Herrlichkeit, so das kann ja eigentlich nur symbolisch gemeint sein, aber er besteht dann darauf, dass er das nicht so versteht. Denn stellen wir uns mal vor, jemand versucht so einem Menschen in der Sklaverei Trost zu spenden, ihn zu ermutigen und macht das mit dem Argument, dass er sagt, so diese Perspektive, dass du irgendwann die geliebten Menschen wiedersehen wirst, die du verloren hast, dass du irgendwann Gerechtigkeit erleben wirst, dass du irgendwann ein Leben ohne Schmerz haben wirst. Das ist alles symbolisch gemeint und deine wirkliche Hoffnung liegt darin, dass wir durch politische Veränderung und soziale Veränderung und Gesetzgebung irgendwie das langsam alles verbessern und so gegen die Sklaverei kämpfen. Und in dem Glauben und in dem Wissen geh jetzt raus, halte deinen Kopf hoch und mach mutig und getrost weiter. So, was ist das für eine Hoffnung? Und im Gegensatz dazu ist die Hoffnung, die in diesen Spirituals zum Ausdruck kommt, eben genau deshalb so kraftvoll, so widerstandsfähig, auch in der Lage, die Umstände am Ende umzuwälzen, weil sie auf dem Jenseits beruht. Weil sie auf einer Zukunft beruht, die von den Umständen vom Hier und Jetzt nicht angetastet werden kann, nicht zerstört werden kann. Egal wie grausam und unmenschlich sie auch sind. Was hat die Auferstehung gebracht? Wo hat sie effektiv einen Unterschied in der Welt gemacht? Howard Thurman macht den Punkt, dass sie die afroamerikanischen Menschen durch eine der schwersten Zeiten in ihrer Geschichte getragen und erhalten hat. Was bringt mir diese Auferstehungshoffnung? Wie macht sie mein Leben heute und hier spürbar besser? Ja, was bringt's? Und ich finde, man könnte sagen, sie bringt, dass sie mich davon befreit, ständig mein Leben anhand von dieser Frage zu beurteilen. Ja, was bringt's mir denn? So, war das ein guter Tag heute? War das eine gute Woche? Hat es das gebracht, dass ich mich mit dieser Person getroffen habe? Hat sich der ganze Aufwand gelohnt, den ich in dieses Projekt gesteckt habe? Kann ich zufrieden sein mit dem, was ich geleistet habe? Nach welchen Kriterien beantworten wir denn solche Fragen? Doch ganz stark danach, was hat es gebracht? Vielleicht auch nicht immer nur mir, sondern auch irgendwie anderen. Aber wo ist das greifbar? Was mache ich so dieses Wochenende? Sollte ich auf die Party gehen? Sollte ich mich mal wieder bei dieser Person melden? Sollte ich mir einen neuen Job suchen vielleicht? Sollte ich meine Beziehung beenden? Sollte ich dafür wirklich so viel Geld ausgeben? Sollte ich mal wieder beten? Wie treffen wir denn auch solche Entscheidungen? Wir fragen uns, was uns das bringt. So, wir fragen uns, was bringt uns das hier und jetzt? Und das ist ein echtes Problem. Schreibt zum Beispiel der Historiker Christopher Lash, und zwar ist es ein Problem, weil es uns die Fähigkeit nimmt oder vermindert, so die sofortige Befriedigung auch mal für ein höheres Ziel aufzugeben. So ein Ziel, bei dem vielleicht unklar ist, ob wir es jemals erreichen werden. So es schwächt unsere Bereitschaft, auch mal ein Opfer zu bringen. Und viel dramatischer noch, es kann uns auch keine wirkliche Hoffnung geben, sondern es führt zu so einem oberflächlichen Optimismus, so einem positiven Denken vielleicht, dass uns Solash eben nicht helfen kann, wenn wir mit Gefühlen von Schmerz und Enttäuschung zu kämpfen haben, weil sich im Hier und Jetzt gut zu fühlen so das höchste Ziel ist, was es uns vor Augen halten kann. Und ich finde, da reißt uns Paulus mit seiner Auferstehungshoffnung so einen ganz anderen, viel weiteren Horizont auf. Ja, wenn wir so ein klares, zukünftiges Ziel irgendwie vor Augen haben, auf das alles zuläuft, dann haben wir damit ja nicht nur eine Hoffnung, wie es irgendwann mal sein wird, sondern dann haben wir ja auch so einen Fixpunkt, wie so ein Leuchtturm, der uns Orientierung gibt und an dem wir uns auch immer wieder festhalten können, an dem wir uns auch immer wieder ausrichten können. So, man könnte vielleicht auch sagen, wir haben so eine Vorstellung davon, wie das Leben sein sollte. Dementsprechend können wir dann auch darauf zuarbeiten. Der ehemalige Präsident der ehemaligen Tschechoslowakei, Václav Havel, hat das mal so formuliert. Er hat gesagt, Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern es ist die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht. Also egal wie es im Hier und Jetzt ausgeht. Und Paulus formuliert das am Ende unseres Textes so, das ist die große Schlussfolgerung am Ende dieses Abschnitts. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich und mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein. Ihr wisst ja, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Was bringt mir die Auferstehung von Jesus im Hier und Jetzt? Damit möchte ich schließen. Habt ihr euch schon mal so einen ganzen Tag, vielleicht auch einfach einen Vormittag heute, so mit eurem Partner, eurer Partnerin, mit einer guten Freundin gestritten? Was hat's gebracht? Ihr dürft wissen, dass eure Arbeit, euer Kampf nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ihr werdet's erleben, dass sie euch versteht. Und ihr werdet's erleben, dass ihr es schafft, ihm sein Verhalten nicht ewig nachzutragen. So habt ihr schon mal wochenlang euer Herz, eure Gedanken, so eure Persönlichkeit auch irgendwie in ein Projekt investiert und am Ende ist entweder gar nichts oder einfach nicht das bei rumgekommen, was ihr euch davon erhofft habt. War das ein gutes Projekt? Was hat's gebracht? Ihr dürft wissen, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Und ihr werdet es erleben, dass eure Persönlichkeit zur Entfaltung kommt und eure Gaben zur Entfaltung kommen, auf eine Art und Weise die ganze Landstriche, die ganze Nachbarschaften prägt und verändert und viele Menschen davon profitieren werden. Ihr dürft wissen, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Amen.